Willkommen zum Hand-on-Demand-Podcast.
Weidmanns Heil, liebe Freunde des guten Jagdgeschmacks, zu einer neuen Folge bei Jagen, Hören, Staunen. Diesmal mit Tobias und mir, dem Steffen. Ihr kennt mich noch gar nicht, ich bin neu und somit der Ersatz für die liebe Miriam. Und wir haben heute einen Gast bei uns, den lieben Marius. Ihr kennt ihn wahrscheinlich viel besser unter dem Namen Wild Boar Fanatic. Und wir unterhalten uns über das Thema Jagen im Ausland. Wir starten immer ganz gerne mit so ein paar witzigen Fragen zu Beginn, um die Stimmung auch so ein bisschen aufzulockern. Und zwar haben wir immer als Grundfrage, die habe ich auch schon vorgeschoben, hast du einen Witz oder gibt es einen Witz, den man so als Jäger immer mal auf der Jagd raushaut?
Was heißt Witz? Also ich glaube, es ist schwierig, jetzt wirklich so einen richtigen Witz rauszuholen, weil ich einfach auch nicht der große Witzerzähler bin. Aber es gibt so ein, zwei Situationen, zum Beispiel beim Jagdgericht abends nach der Jagd, wenn junge Jäger oder Jäger zum Jäger geschlagen werden oder sowas, die müssen dann so ein paar quasi Fun-Fragen beantworten. Und das sind natürlich, da ist natürlich die Wahrheit die richtige Antwort quasi. Und da würde mir jetzt zum Beispiel einfallen, euch beiden als Nichtjägern wird euch das vielleicht auch gar nicht so leicht fallen, sowas zu beantworten. Und zwar, wenn der Auerhahn ein Ei legt, genau auf die Reviergrenze, und beide Jäger treffen sich, finden beide das Ei und beide Jäger wollen das Ei haben. Wem von den beiden Jägern gehört das Ei?
Ich würde sagen, keinem.
Das war auch meine erste Intention, aber das kann es ja nicht sein. Das wird es nicht sein. Der es zuerst in die Hand nimmt?
Nein, leider falsch. Es fängt schon damit an, dass der Auerhahn gefangen wird.
Wie viele Leute können das beantworten von den Jäger-Rookies?
Schwierig. Kann man, glaube ich, wahrscheinlich sagen. Viele, also es ist halt eine Fanfrage. Man muss halt durchblicken oder eben nicht.
Schön, ja, okay. Schön. Ja, aber das ist toll.
Stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du eigentlich? Was machst du eigentlich?
Ja, ich bin Marius, 25 Jahre alt, und ich bin der hinter dem Namen Wild Boar Fanatic steckt. Ich mache das Ganze eigentlich schon relativ lang jetzt, also war auch mit unter anderem einer der ersten Jüngeren, die damit angefangen haben, so Jagdfilme zu machen bei YouTube, und jetzt geht's halt immer weiter. Und ja, lustig ist, was daraus geworden ist. Ich habe damals angefangen, Filme zu machen, um meinem Großvater quasi noch zu zeigen, was bei uns draußen im Revier so los ist. Hab dann irgendwann mal was zusammengeschnitten für YouTube, und da war die Resonanz so groß und so positiv, dass ich Spaß bekommen habe und Lust bekommen habe, mehr und mehr zu zeigen. Und ja, jetzt stehen wir hier und nehmen Podcast auf.
Toll, das ist ja wirklich ein edler Zweck, mit dem du da angefangen hast. Ich habe noch eine spaßige Frage, die mich auf jeden Fall mal interessieren würde, bevor wir dann noch mal ein Stück weit weiter darauf eingehen, was du so machst, wie du zum Jagen gekommen bist. Wissen wir jetzt schon, mich würde mal interessieren, hat dich schon mal eine Frau nicht gedatet, weil du Jäger bist? Du gesagt hat, mit dem will ich nichts zu tun haben, da habe ich Angst.
Würde mir jetzt pauschal, wüsste ich es nicht. Aber ich weiß, dass es auf jeden Fall Mädels gibt, die mir aus dem Weg gehen, weil sie genau wissen, dass ich eben Jäger bin.
Das sieht hast du mal alle bekommen, sagst du.
Sehr gut. Ja, das ist doch schön. Genau. Wie bist du damals dann auf Hunt on Demand gekommen, oder wie seid ihr damals zusammengekommen?
Die Jungs haben sich ja irgendwann mal überlegt, dass wir was Neues machen müssen, was anderes machen müssen als nur YouTube, um eben diesen ganzen Sperrzonen aus dem Weg zu gehen. Und das waren dann die Gebrüder Reimann und die Gebrüder Hühnemeier, das heißt die Jungs, die hinter Huntingroom stecken. Die haben sich zusammengetan und eben diese Plattform gegründet, Hunt on Demand. Und da wir quasi so eine kleine Truppe waren, die auf, ich würde sagen, contentmäßigen gleichem Level Jagdvideos gemacht haben, wurden wir halt gefragt, was wir von der Idee halten. Und relativ früh war dann schon klar, wer das positiv unterstützt und wer nicht. Und ja, so kam das dann Step by Step, dass es irgendwann wirklich diese Plattform gab. Dann kam Tag 1, dass man Filme hochladen musste, sollte, Trailer hochladen sollte, und ruckzuck ist schon ein Jahr rum und
ja, das stimmt.
Die Seite läuft.
Über ein Jahr. Ja. Wie verrückt, kann man sagen. Aber heute thematisch soll es ja um das Thema Jagen im Ausland gehen. Du hast gesehen, oder wir haben gesehen, du hast schon einige Jagde, oder Jagd, wie sagt man, Jagde? Jagd? Jagden. Jagden, ja, Jagden, sorry. Jagden im Ausland gemacht. Wie bist du darauf gekommen, auf die Idee, das Ganze mal abseits von Deutschland zu machen, so von den klassischen deutschen Wäldern? Also gab es da irgendwelche Leute, die dich inspiriert haben, oder hast du gesagt, ich habe ein paar Freunde im Ausland, die auch jagen.
Da muss oder ich mir hin. Ist das hier alles viel zu langweilig in den deutschen Wäldern?
Also die Reiselust war eigentlich schon immer da. Wir sind früher mit der Familie einfach ganz normal schon sehr viel gereist immer. Und zusammen mit dem Jagdschein hat sich das dann einfach so ergeben, dass da quasi neue Abenteuer offen sind und somit die Grenzen eben nicht mehr nur Deutschland sind, sondern man eben auch woanders hinfahren kann zum Jagen. Und interessant wurde das Ganze dann durch einen sehr guten Jagdfreund von mir, der dann relativ kurzfristig gefragt hat, ob ich nicht Lust habe, mal mitzufliegen in die Türkei, um dort auf Wildschweine zu jagen. Ich habe damals auch so ein bisschen gestutzt, weil mir war es nie bewusst, dass es in der Türkei überhaupt Wildschweine gibt und dass das dann auch noch so riesige und eine ganz andere Wildschweinart an sich ist, als die, die wir bei uns haben, war dann nochmal doppelt so spannend. Und so kam das dann, dass das Ganze so ein bisschen seinen Lauf nahm. Und ja, so kommt man dann irgendwann an eine Truppe ran, an Freunde ran, die die Jagdlust und die Reiselust teilen. Und dann kommt eins nach dem anderen und man fliegt immer wieder in neue Länder, um eben neue Wildarten oder einfach nur neue Länder, neue Sachen kennenzulernen.
Das glaube ich.
Cool, also das heißt, du bist eigentlich eher so der Community-Jäger, das heißt, man macht solche Reisen nicht alleine, man setzt sich nicht alleine ins Flugzeug und fliegt los, sondern man plant das immer so ein Stück weit, wahrscheinlich mit Freunden oder vielleicht Familie. Wenn ich jetzt höre, dass dein Opa, dass du das deinem Opa damals zeigen wolltest, heißt das ja auch wahrscheinlich, dass er auch ein passionierter Jäger war, vielleicht sogar dein Vater auch.
Genau, ja, also die Jagd ist quasi mit in die Wiege gelegt. Mein Großvater war, solange ich denken kann, schon immer Jäger und immer echt viel unterwegs. Mein Vater hat seinen Jagdschein relativ spät erst gemacht. Aber ich sag mal so, ich bin mit 10 oder sowas schon mitgelaufen und habe quasi voll mitgejagt. Und irgendwann konnte ich den Tag dann auch nicht mehr abwarten, bis ich endlich meine Jagdprüfung ablegen durfte, um endlich selbst jagen gehen zu dürfen. Und ja, so kam das dann alles. Aber um nochmal auf die Frage zurückzukommen, ja, es ist auf jeden Fall so, dass ich eher mit einer Community jagen gehe. Also es macht mir einfach mehr Spaß, mit Freunden und Bekannten diese Abenteuer zusammen quasi zu erleben oder ja, zu erleben. Ich bin aber nicht der Typ, der sich alleine irgendwie ins Flugzeug setzt, irgendwo hinfliegt und dann da ganz alleine sich irgendwas anguckt und erleben möchte, sondern vor allem zusammen mit den Filmen geht es ja immer darum, dass man auch noch einen Kameramann oder eine Kamerafrau dabei haben muss, um das Ganze schön einzufangen für die Leute, die dann wieder die Jagdfilme schauen wollen.
Logisch, super spannendes Feld, super spannend. Ich glaube, im Ausland ist es ja nochmal was ganz, ganz anderes zu jagen. Also wir haben in Deutschland ja viel, da geht es ja viel um Artenschutz und Erhalt. Also die Jagd hat da ja mit viel zu tun. Wie ist das im Ausland? Warum jagt man da? Gibt es da auch so genaue Vorgaben? Es ist wahrscheinlich auch von Kontinent zu Kontinent, von Land zu Land unterschiedlich. Was ist da so die Hauptmotivation?
Ja, auch ebenfalls. In dem Ausland gibt es auch strikte Regeln. Das ist nicht besonders anders oder ja, wie soll ich das beschreiben? Jedes Land hat so seine eigenen Sitten und es ist mal so und mal so. Also ich war in Afrika jagen, um Antilopen zu jagen, und da gibt es halt die hinfliegen, um Trophäen zu jagen, also um sich nachher Knochen an die Wand zu hängen und zu sagen, sich daran zu messen, wie groß der Knochen ist, wie toll man ist. Oder man geht eben quasi auf Fleischjagd, so habe ich das gemacht. Da ging es eher im Vordergrund darum, um wirklich ganz normal wie in Deutschland auch quasi Reduktionsjagd zu machen. Das heißt, es werden dem Bestand alte Kühe entnommen, die zum Beispiel sowieso nicht mehr wirklich viele oder keine gesunden Kälber mehr auf die Welt bringen würden. Oder eben alte Bullen, die sowieso an der Brunft, also an der Paarung an sich, nicht mehr teilnehmen und somit quasi eigentlich nur noch ableben quasi. Und solche Stücke sind eben die, die man der Natur einfach entnimmt, ohne großen ein großes Loch zu hinterlassen. Das sind einfach die Stücke, die quasi die Zeit hinter sich haben und genau richtig sind, um sie zu entnehmen. Man behält einen gesunden Wildbestand und hat zusätzlich gesundes und sehr gutes Wildbrett.
Sehr schön, sehr schön. Das hört sich cool an. Jetzt habe ich schon Afrika gehört. Ich so, wie gesagt, ich kenne mich nicht aus. Ich weiß nicht, wo so die Hotspots der Jagdbranche sind auf der Welt. Ich habe nur gesehen, dass du auch so am Fuße des Himalayas unterwegs warst. Also wirklich ein krasses Video, was ich mir da angeguckt habe. Also es war wirklich beeindruckend von den Bildern, von dem Filmerischen auch her. Also das ist auch das, was ich immer so toll finde, weil ich komme vom Land, aber mit Jagen habe ich gar nichts am Hut. So, und dass ihr trotzdem auch wirklich hochwertige Filme macht, ist das, was mich eigentlich so begeistert davon. Es geht nicht nur darum, einfach stumpf ein Tier abzuschießen oder das in die Falle zu locken, sondern einfach wirklich, das auch ja, schön zu begleiten und schön darzustellen. Also ich finde, das ist wirklich erstmal auch da großes Lob an euch, wie ihr das da auf die Beine stellt. Was war denn für dich so bei den vielen Ländern, die du jetzt auch schon bereist hast? Slowakei war dabei, jetzt hast du gesagt Afrika. Was war das, ja, was war der spannendste Ort oder wo ist das Spannendste passiert? Oder was sagst du, vielleicht sagst du auch, ich glaube, das Spannendste habe ich noch gar nicht erlebt in meiner Jagdkarriere. Vielleicht möchte ich irgendwann nochmal auf Mount Everest den Yeti jagen, sage ich mal. Spaßeshalber. Was schwebt dir da noch vor, was kommen kann? Oder sagst du, du hast schon eigentlich, das war schon das Geilste?
Ich glaube, ich habe noch ganz, ganz, ganz viel vor. Also die Pläne sind auf jeden Fall schon gesteckt, die Ziele sind gesteckt. Leider Gottes ist jetzt wegen der Corona-Krise die letzte Jagdreise jetzt kurzfristig schon ausgefallen. Ich wäre im März ganz gerne nach Spanien gereist, um dort auf meinen ersten Steinbock zu jagen. Das ist jetzt leider hinfällig, aber ich plane, habe umgeplant, ist verschoben, ist nicht aufgehoben. Da geht es auf jeden Fall nochmal wieder hin. Aber was bis jetzt das Krasseste, was ich erlebt habe, war wirklich in Pakistan. Das hat schon damit angefangen, dass man am Flughafen landet. Man kommt aus der Security-Zone am Flughafen raus und sofort bildet sich eine Traube von Pakistanis um einen, die alle das Smartphone oder das normale Handy zücken, um Fotos von einem zu machen, weil man eben Europäer ist, weil man, weiß nicht, eine andere Hautfarbe hat. Oder sonst was. Es hat nichts mit der Jagd an sich zu tun, sondern wir waren einfach halt Europäer und wir haben da gestanden und uns angeglotzt, wie sonst was. Wir sind dann von da aus, wir sind in Islamabad gelandet und die Jagd an sich war gar nicht weit weg von da. Das war so knapp eine Stunde mit dem Auto. Und das Camp war wirklich, ich glaube, am besten kann man es beschreiben, indem man sagt, das war ein alter Kuhstall, der einmal sauber gemacht wurde, ausgefegt wurde, dann wurden die Wände weiß gestrichen, weil da die Europäer kommen. Dann wurde das Camp so gefühlt, das halbe Dorf, die gezeugt wurde, da in die Ecke gestellt. Und da hat man dann geschlafen. Das war dann schon sehr viel Erlebnis. Und dazu kam dann, dass wirklich am Tag 1, ich weiß nicht, ob das einige vielleicht mitbekommen haben, am Tag 1, als wir da waren zum Jagen, waren wir oben im Berg und da wurde ein indisches Kampfflugzeug von den Pakistanern abgeschossen in Pakistan, weil die Tage vorher irgendwie ein pakistanisches Terrordorf scheinbar irgendwo in den Bergen da oben ausgemacht hatten und das bombardiert hatten. Und somit hatten die Pakistaner diesen indischen Kampfjetflieger auch noch in Gefangenschaft genommen und somit war komplett der ganze Flugraum gesperrt. Das heißt, wir wussten ab Tag 1 schon nicht, wann kommen wir überhaupt wieder nach Hause.
Oh Gott.
Aber davon haben wir uns nicht so richtig aus der Ruhe bringen lassen. Wir sind weiter in die Berge gefahren, um eben Wildschweine zu jagen. Und das Ganze da oben, was viele in Deutschland eigentlich gar nicht mehr so nachvollziehen können, ist, dass eben solche Tiere richtig, richtig Schaden machen können. Und zwar muss man sich das vorstellen, Pakistan ist ein Land, da ist es den Leuten verboten, Waffen an sich schon zu haben, ähnlich wie in Deutschland auch. Du darfst nicht einfach eine Waffe haben. Aber da kommt noch on top, dass auch wenn du jemand Spezielles bist, der vielleicht sogar irgendeine Ausbildung, sowas ähnliches wie einen Jagdschein hat oder sowas, darfst du keine gezogenen Läufer haben, sondern nur blanke Läufer. Das heißt, nur eine Flinte. Das heißt, du bist in der Reichweite extrem eingeschränkt und könntest vielleicht ein Wildschwein auf maximal, würde es mir nicht viel weiter zutrauen, mit der Flinte als 50 Meter auf eine Sau zu schießen. Und das macht dann da oben in den Bergen quasi die Leute wehrlos gegen die Schweine. Und wenn man dann so ein pakistanisches Dorf sieht, das sind so 20 bis 50 Häuser nebeneinander und jedes Haus hat direkt nebenan sein Weizenfeld, um sich eben selbst damit zu unterhalten. Also die leben da halt als Selbstversorger hauptsächlich. Da ist nicht viel Geld, die müssen von dem leben, was die sich selbst anbauen. Und wenn dann da nachts aus den Bergen die Rotte Sauen kommt, das sind 20, 30, 40, 50 Wildschweine und ziehen genau bei diesen Bauern gerade die Nacht ins Feld, dann wird er morgens wach und sein Feld ist weg. Das heißt, er ist pleite. Der hat weder irgendwas zu essen, noch hat er eben Geld von dem, was er sonst verkauft hätte, um davon leben zu können. Und wie die Leute uns da oben im Dorf gefeiert haben, wie dankbar die waren, nur weil wir gekommen sind, um Wildschweine zu schießen, das war schon ein Erlebnis an sich. Der unschöne Beigeschmack da hinten war dann so das Drumherum. Den Pakistanern ist es aus religiöser Hinsicht quasi verboten, komplett verboten, Wildschweine überhaupt anzufassen. Da war halt einer dabei, Sapa war sein Name, das war der Keilerkutter, also der die Wildschweine in Trophäenkeilern quasi die Zähne ausbauen durfte. Der war ein Pakistaner, der hat Drogen genommen, der war Alkoholiker und dann hat quasi die Religion gesagt, na gut, du bist sowieso, du nimmst Drogen, bist Alkoholiker, darfst auch Schweine anfassen. Dann durfte der halt wirklich mit Segen von Allah Wildschweine anfassen.
Ach, das ist ja abgefahren. Wow. Das ist ja abgefahren.
Okay. Ihr durftet da ganz normal mit euren Waffen jagen. Also die Pakistani durften da nicht jagen mit ihren Waffen.
Aber nur diese speziellen Waffen.
Und durftet ihr mit euren speziellen nur? Also mit denen, wo du auf 50 Metern?
Wir durften auch unsere ganz normalen Büchsen mitnehmen.
Ach krass, also Sonderrecht quasi.
Ja. Ja. Also das macht da hinten auch schon Sinn. Die Leute sind da einfach so ein bisschen anders. Da oben in den Bergen ist auch noch relativ viel, was Terror und sowas angeht, los. Das ist, da oben ist halt noch die große Fläche, die im Moment noch quasi nicht so richtig zu Indien, China oder Pakistan gehört. Da ist noch relativ viel los. Und was man halt in Deutschland auch nicht kennt, wir hatten ab Landung am Flughafen Polizeieskorte. Es war immer bei jedem Jäger ein Polizist mit einer Kalaschnikow neben einem, um aufzupassen.
Aber auch bei der Jagd war der auch verrückt. Das finde ich ja äußerst verrückt. Und mit wie vielen Leuten wart ihr da? Also mit deiner festen Crew oder wart ihr mit mehreren? Das bringt mich auch schon wieder fast zur nächsten Frage. Wie plant man das eigentlich? Gibt es da spezielle Leute, die das arrangieren? Weil ich jetzt gedacht hätte, du sagst, du darfst dann deine Gewehre mitnehmen. Jetzt habe ich mir gefragt, da muss es doch irgendwelche internationalen Konventionen geben, die einem das untersagen, mit der Waffe loszufliegen.
Genau, also wir waren in Pakistan nicht mit der üblichen Truppe, sondern das ist halt auch so ein Land, da sind, ich sag mal, Familienväter mit Kindern zu Hause, die kriegen da einfach das Okay von der Frau zu Hause nicht, um nach Pakistan zu reisen, das ist verständlich. Wir waren da aber mit ein paar Jungs aus der festen Truppe quasi und ein paar Fremden, die dann aber eben auch relativ schnell zu Freunden wurden da oben. Und um auf die Frage zurückzukommen, wie man das macht und wie kommt man da überhaupt drauf, auf so Länder und mit dem Ganzen drumherum, mit den Waffen. Es ist eigentlich gar nicht so schwer, eine Jagdreise zu machen, wenn man sich das überlegt hat. Man kann zum Beispiel auf einer Jagdmesse eine Jagdreise buchen und dann hat man eben auch Vermittler mit sowas sofort dabei, die sich um viel kümmern, eben nicht nur um die Unterkunft und um die zu bejagende Wildart, um das Revier, wo man das bejagt, sondern die kümmern sich ganz oft auch um die Einreisepapiere für die Waffen. Und am Flughafen findet das Ganze dann so statt, dass man in Deutschland nicht nur eine Also man hat seinen Jagdschein, eine Waffenbesitzkarte und zusätzlich, wenn man reisen möchte, braucht man eine europäische Waffenbesitzkarte. Klingt wieder komisch, wenn man nach Pakistan reisen möchte, ist ja nur europäisch. Aber durch diese Dokumente kommt man dann eben auch an die Lizenzen, um zum Beispiel die Waffe nach Pakistan einzuführen. Das ist eigentlich relativ harmlos. Das Nervigere dann daran ist, dass die verschiedenen Länder verschiedene Auflagen haben, wie zum Beispiel die Waffen aufbewahrt werden müssen oder wie die Munition aufbewahrt werden muss. Zum Beispiel in die Türkei ist es immer ein Riesenproblem gewesen. In Deutschland muss die Waffe getrennt von der Munition und die Munition ist quasi in einer feuerfesten, so ähnlich wie eine Geldkassette ist das im normalen Reisekoffer beim Gepäck. Und die Waffe ist in einem extra Waffenflug, in so einer Waffenflugkiste, so ein Peli-Case oder sowas ähnliches, so ein Hartschalenkoffer, der halt mit sämtlichen Schlössern gesichert ist, dass da niemand ran kann. Da muss man am Flughafen einmal kurz die Waffennummern vergleichen, dass das alles passt mit den Papieren, die man da beantragt hat. Und wenn man dann so in die Türkei einreist, dann drehen sich da sofort schon 10 so Securities nur noch im Kreis, weil da muss eben Waffe und Munition zusammen als ein Paket ankommen. Und das geht halt nicht. Du kannst halt nicht so in Deutschland ausreisen und dann im Flugzeug oben einmal umpacken. Das funktioniert halt nicht. Und dann braucht man halt echt gute Leute vor Ort, die das kurz klären, dass das halt so einfach bei uns Gesetz ist, bei denen ist es was anderes Gesetz und dann kriegt man das hin. Dann ist es auch kein Problem mit den eigenen Waffen. Noch dazu kommt, dass es oft eine Limitation bzw. eine Beschränkung gibt, wie viel Munition man mitnehmen darf. Das sind oft so 5 Kilo, aber das müssten so umgerechnet waren es bei mir immer so zwischen 60 und 80 Schuss, die man da mitnehmen kann. Da kann man schon eine Menge mitjagen.
Aber kann man sich nicht vor Ort gegebenenfalls noch ausrüsten, Munition? Oder ist das schwierig dann
das
vor Ort?
Das geht auch, wenn du Glück hast, aber zum Beispiel in so einem Land wie Pakistan oder in der Türkei,
ja, gut, klar,
da kannst
klar,
du nicht wie bei uns quasi in den Jagdladen fahren und eine Packung Munition kaufen, sondern da ist das Ganze mit den alleine wegen den Beschränkungen der Waffen sowieso schon total schwierig und dann auch noch an Munition zu kommen, doppelt so schwierig, ja, die dann auch noch das richtige Kaliber hat, dreimal so schwierig und dann muss die halt auch noch für die Jagd geeignet sein. Es gibt ja zigtausende Geschosse in den verschiedenen Kalibern, das ist alles viel zu kompliziert.
Das glaube ich. Jetzt Pakistan funktioniert, dann muss ich natürlich irgendwie an Onkel Trump denken aus den USA. Ich war oft da. Ich weiß, dass es jeder Bundesstaat eigentlich sehr, sehr waffenfanatisch ist dort. Es steht da im Grundgesetz, in der Verfassung verankert, im zweiten Zusatzartikel, glaube ich sogar. Wie ist das da? Funktioniert das da genauso? Ist das attraktiv zum Jagen eigentlich? Weil, gut, sie schießen da, die haben da überall Schießstände. Das ist so das Must-Have, was man eigentlich mal machen muss, wenn man in den USA ist. Ich kann mir vorstellen, dass es da auch Gegenden gibt, wo man sicherlich auch ganz attraktiv jagen könnte.
Ja, auf jeden Fall. Also die USA ist halt auch ein riesiges Land, direkt nebenan ist Kanada. Kanada ist, würde ich sagen, ein Jagdparadies sogar. Da gibt es extrem spannende Wildarten, die ich persönlich finde, aber auch in der USA gibt es super, super viele verschiedene Wildarten. Alleine, ob man jetzt an der Nordküste, Südküste, im Osten oder im Westen ist, ist komplett verschieden, gibt es komplett verschiedene Wildarten. Auf jeden Fall. Und auch da eigentlich super easy, dorthin zu kommen, dort zu jagen, ist nicht das große Problem.
Wie sind da so die Regelungen in den USA? Ich kann mir vorstellen, da kannst du gefühlt aus dem Bauch raus, würde ich sagen, da kannst du alles schießen, was du möchtest. Also, aber das ist jetzt so. Aber da geht's ja, da hat ja jeder zweite eine Waffe, da gibt's ja mehr Waffen als Menschen.
Ja.
Wie ist das da? Warst du da auch schon mal in den USA?
Ich war noch nie in der USA, aber so ein bisschen, glaube ich, was zu wissen. Das ist vom Jagdsystem komplett anders als in Deutschland. In Deutschland gibt es quasi feste Reviere, die du quasi für Geld pachten kannst. Das heißt, du bezahlst auch noch Geld dafür, dass du dann da aufpasst, dass das mit dem Wild alles passt und quasi alles sein Gleichgewicht hat. In den USA gibt es dann Public Land. Also die Fläche gehört verschiedenen Leuten und du musst dir dann quasi so ähnlich wie an der Tankstelle, musst du dir eine Lizenz kaufen für zum Beispiel einen Weißwedelhirsch, dann kaufst du dir an der Tankstelle einen Tag für einen Weißwedelhirsch und dann darfst du rausfahren und einen Weißwedelhirsch jagen. Du musst dann quasi den orange Weste anziehen, orange Mütze aufziehen, damit andere Jäger dich sehen und du andere Jäger sehen kannst, damit es eben nicht zu Unfällen kommt. Aber das ist dann relativ schwierig mit der ganzen Jagd so im Public Land, wenn man sich da nicht auskennt in den verschiedenen Gebieten, quasi einfach nur dahin zu reisen und zu sagen, ich kaufe mir dann da an der Tankstelle einen Tag und gehe da mal jagen. Das wird schwierig, das dann in der Zeit auch zu schaffen, die man dann da ist.
Also quasi auf Bestellung, du bestellst einen Hirsch und dann darfst du dann jagen. Kaufst du Gutschein für den Hirsch? Aber ja, so fast.
Jetzt frage ich mich natürlich, jetzt haben wir schon ein bisschen gehört, es kommt immer darauf an, es gibt Beschränkungen, welche Waffen man mitnehmen darf. Kann man das eigentlich so sagen, so wie andere Länder, andere Jagdsitten, andere Länder, andere Gewehre? Gibt es auch, kann ich auch so ein Pauschalangebot beispielsweise mal buchen? Variieren diese Erlaubnisse für bestimmte Waffen extrem in den verschiedenen Ländern?
Also andere Länder, andere Waffen und andere Länder, andere Sitten kann man auf jeden Fall sagen. Wenn ich da alleine daran denke, dass zum Beispiel in Schottland mit dem Kaliber 243 Rothirsche geschossen werden auf 200-300 Meter und in Deutschland ist es gerade mal erlaubt, damit ein Reh zu schießen. Also ein Reh hat 20 Kilo und so ein Rothirsch in den Highlands hat oben, wenn er nicht gerade total abgebrumpftet ist, zwischen 80 und 120 Kilo, würde ich mal schätzen. Das steht in keinem Vergleich. Quasi schießt man in Deutschland eigentlich sehr oft gefühlt mit Kanonen auf Fliegen, aber da ist halt die Sicherheit drin, dass halt wirklich das Stück relativ schnell und sicher verendet und eben erlegt wird. Und was war jetzt die andere Frage?
Ja, es war eigentlich so zusammen, ob es andere Länder andere Gewehre gibt, andere Länder andere Jagdsitten gibt. Aber du hast ja schon ein bisschen erzählt, dass es in Amerika die Jagdsitte eigentlich anders ist. Du holst dir deine Marke, ziehst die Weste an und eine Mütze und dann geht's los. In Deutschland ist es von den Regelungen noch ein bisschen umfangreicher. Wie ist das so, ich sag jetzt mal ich will jetzt das Wort eigentlich nicht benutzen, aber Entwicklungsländern, so wie in Afrika, da ist die Reise bestimmt ziemlich lang, bestimmt auch kostspielig. Das heißt, da fliegt man nicht so auf blauen Dunst hin und sagt, ich kaufe mir mal eine Marke an der Tanke.
Nee, ist ganz so einfach ist es da nicht. Zum Beispiel, wenn man in Namibia ist, da ist eigentlich sehr, sehr viel Fläche, gehört festen Leuten. Und entweder haben die Leute dann eine Jagdfarm, das heißt, das sind auch ganz andere Dimensionen da. Also in Deutschland hat ein großes Revier zwischen, ich würde sagen, groß ist ab 500 Hektar und viel mehr als 1000 Hektar gibt es eigentlich gar nicht. Und in Namibia ist es nicht selten, dass ein Jagdrevier 60.000 Hektar hat. Das ist, wenn man das sich überlegt, das kann man schon fast auf der Landkarte einzeichnen. Wenn man sieht, wie groß die Reviere dann sind. Und kostenspielig ist da immer am meisten, finde ich persönlich am kostenspieligsten, ist eigentlich immer der Flug. Vor allem, wenn man nach Afrika oder sowas fliegt, das sind fast immer so fast 1000 Euro, zwischen 700 und 1000 Euro, je nachdem, wie früh man den Flug bucht. Und die Jagd an sich, die Preise kann man eigentlich relativ gut vergleichen. Ob man jetzt in Polen zur Drückjagd ist oder ob man in die Türkei fliegt, um eine Drückjagd zu machen oder ob man eben in Afrika eine Reduktionsjagd macht, das ist eigentlich preislich immer im selben Level, wenn man es auf die Jagdtage sieht, weil es eben der gleiche Aufwand ist. Du musst die Leute unterhalten, die müssen was essen, was trinken, müssen schlafen und müssen halt ein bisschen was zu jagen haben. Und wenn man dann eben nur Reduktionsjagd macht, also ob man jetzt auf Drückjagd fährt und alles Weibliche schießt oder eben in Afrika die Reduktionsjagd macht, dann ist man preislich auf ähnlichem Niveau, würde ich sagen.
Und wie ist das da? Also wenn es da so große Ländereien gibt und man hat so ein Revier, das sind irgendwie 60.000 Hektar, gehört das dann jemanden? Also ist das, stelle ich mir das vor, wie eine 60.000 Hektar große Range, wo dann, keine Ahnung, Karl Otto da sitzt und sagt so, ja, yay, komm vorbei, ich biete das an, ihr könnt bei mir jagen, weil ich sowieso den Bestand der Antilopen ein bisschen dünner machen muss.
Genau, ja. Das kann man sich genau so vorstellen. Meistens gehört das Land einem oder von mir aus auch mehreren Personen, je nachdem, wie groß die Farm dann wird. manchmal ist es auch so, dass das Land jemand anderem gehört, aber die Jagd, ähnlich wie in Deutschland, dann quasi gepachtet ist. Diese Jagdorganisation quasi der Nachbarjäger, der sowieso eine Wildfarm hat, mit übernimmt, wenn der da eigentlich nur Rinderzucht betreibt und auf seinen Flächen zum Beispiel. Das gibt es auch sehr oft. Und dann ist das schon relativ viel Platz. Also
Wahnsinn.
Ich erinnere mich da immer ganz gerne an eine Situation. In Deutschland schießt man wild immer nur mit Kugelfang. Das heißt, man schießt auf ein Stück, die Kugel durchdringt dieses, ich sage zum Beispiel mal den Hirsch, und geht danach in die Erde, damit die eben wieder sicher ist, dass nichts mehr damit passieren kann. Und in Afrika war es so, dass oben auf der Bergspitze ein Pavian saß. Das sind da hinten quasi Prädatoren oder Schädlinge. Die sind nicht so besonders angesehen, die Paviane. Und da hat der Jagdguide mich gefragt, ob ich den Pavian da oben auf der Bergspitze schießen könnte. Und ich habe ihn halt angeguckt, wie selbstverständlich, und habe ihm gesagt, das ist kein Kugelfang. Also die Kugel würde ja durch den Pavian gehen und dann ins Niemandsland, sonst wohin. Und er guckte mich an, das sind 60.000 Hektar, die gehören alle mir. Du hast Kugelfang, schieß.
Gott. Ja, gut, er weiß wahrscheinlich auch, dass dahinter dann keiner steht in der Ecke, ne? Ja, Wahnsinn. Paviane sind so, wie heißt es, Parasiten, also quasi, ja, unerwünscht dann.
So ein bisschen, ja, es sind einfach viel zu viele. Also wenn du quasi in Windhoek halt landest und gerade mal rausfährst aus der Großstadt an sich und du kommst ins etwas weniger dicht besiedelte Land, da sitzen quasi ähnlich wie bei uns in Deutschland die Kaninchen am Straßenrand, die man oft flitzen sieht, sitzen da Paviane ohne Ende und die klauen halt auch richtig, richtig, richtig viel. Die sind schon echt frech, die Tiere.
Nice.
Verrückt. Wie ist das, es ist oft in den Schlagzeilen oder immer mal wieder zu lesen, so Thema Elefanten und Löwenjagd. Wie ist das da so in Afrika? Also es ist immer in den Schlagzeilen, hier wird für 50.000 Euro irgendwie ein Löwe gejagt. Wie ist das so in der Realität? Du warst jetzt schon öfter da.
Und wie schließt du da so auch so ein bisschen zu? Ich denke mal, dass ich da ja auch innerhalb der Jagdbranche vielleicht sogar die Geister scheiden.
Ja, auf jeden Fall. Das ist halt wieder so die extreme Trophäenjagd. Da geht es nicht darum, in den meisten Fällen geht es nicht darum, um eben einen Problemelefanten zu schießen oder einen Problemlöwen. Das gibt es natürlich auch, dass da zum Beispiel ein Elefantenbulle ist, der extrem aggressiv ist und der ist viel zu nah an einem Dorf und greift dauernd Menschen an oder macht das Dorf sogar kaputt. Das gibt es sehr oft. Dann wird eben so ein Bulle zum Beispiel einfach entnommen, also geschossen. Da gibt es keine Diskussion, da ist wirklich Gefahrenvollzug, so Tiere müssen geschossen werden. Das ist in Deutschland, wäre das genauso mit einem Problem Wolf zum Beispiel einzuschätzen, würde ich sagen. Aber eben diese extreme Trophäenjagd, da halte ich persönlich auch nicht wirklich viel von, dass eben so ein Löwe für so viel Geld quasi der Abschuss da rausgeht und dann am besten noch in Teilen, wo die Löwen vielleicht nicht so viel verbreitet sind oder einfach nicht so viele Löwen gibt. Aber was viele unterschätzen, ist eben, wie viele es wirklich gibt. Also in Deutschland kommt das immer übers Fernsehen so an, als würde es nur noch ganz, ganz wenig Elefanten geben und würde es nur noch total wenig Löwen, Geparden und Leoparden geben. Aber auch diese Tiere sind dort sehr, sehr oft gar nicht in so wenigen Zahlen vertreten, quasi stehen gar nicht so unbedingt irgendwie auf der roten Liste oder so in Bedrohung, dass sie kurz vorm Aussterben sind, sondern in manchen Teilen sind es wirklich einfach viel zu viele und da muss dann auch einfach ganz normal gejagt werden. Das heißt, da wird festgelegt, da wird gezählt, wie viele gibt es und dann wird festgelegt, so und so viele Stücke können wir entnehmen, um wirklich den Bestand nicht zu schaden, aber eben gesundes Gleichgewicht zu behalten.
Das heißt, eigentlich sind diese, wie gesagt, Zeitungen polarisieren natürlich immer, das wissen wir alle, und die Bild besonders gerne, wo man auch irgendwie am häufigsten dann irgendwie irgendwelche reichen Menschen sieht, wie sie dann auf einem Löwen sitzen oder neben einem Löwen knien. Das heißt, du würdest sagen, dass der Regelfall eigentlich schon dieser ist, den du gerade beschrieben hast, dass da wirklich geschaut wird, wie viel gibt's noch Und wie viel können wir entnehmen, damit die Artenvielfalt weiter erhalten bleibt, Menschen leben können und alle glücklich und zufrieden sind. Das ist eher der Regelfall als andersherum.
Ja, auf jeden Fall. Und es wird halt ganz, ganz, ganz viel Wilderei da oben betrieben. Also abgesehen davon, dass da wirklich Dörfer sind, die nicht viel haben und bevor sie verhungern, gehen sie los und schießen im Notfall halt auch einen Elefanten oder irgendwas. Ja. Die können sie halt relativ einfach kriegen. Aber um es zum Beispiel an anderen Beispielen festzumachen, am Nashorn zum Beispiel, es hat auch Elfenbein. Es gibt nur noch ganz, ganz wenig Nashörner, die wirklich noch mit Horn draußen rumlaufen in freier Wildbahn, damit sie eben nicht mehr gewildert werden. Dann ist es ganz oft, dass die Nashörner quasi betäubt werden. Dann wird das Horn abgenommen und dieses wird dann irgendwo eingesperrt, weil es ist viel, viel Geld wert. Oft wird sogar dann in dieses Nashorn noch ein Code oder ein GPS-Sender oder sowas reingemacht, um es notfalls nachzuverfolgen. Und es ist ein Riesenaufwand, um an solche Lizenzen offiziell ranzukommen. Das heißt, es kostet einmal viel Geld und diese Lizenzen sind halt limitiert auf eine bestimmte Stückzahl, weil eben gesagt wird, wir können jedes Jahr nur so und so viele Elefantenbullen zum Beispiel schießen oder so und so viele Nashörner entnehmen. Weil auch da ist es so, dass auch wenn es eine bedrohte Art ist, dass man irgendwann, bevor das Tier einfach eingeht oder krank wird und am besten die Krankheit sogar noch andere gesunde Tiere ansteckt, kann man besser sagen, man entnimmt es. Das hat sowieso nichts mehr mit der Aufzucht von Jungtieren zu tun. Es hat keine es ist zum Beispiel eine alte Kuh, die keine Kälber mehr kriegt, oder es ist ein alter Bulle, der am Rumpfgeschehen nichts mehr zu tun hat, bevor der eben über die Jahre von alleine stirbt, kann man besser sagen, da oben in den Ländern, der ist durch. Der hat nichts mehr mit dem Rumpfgeschehen zu tun, den schießen wir jetzt und dann gibt es da hinten 25 Dörfer, die von dem Fleisch super leben.
Du sagtest gerade, die Hörner von den Nashörnern werden entnommen, das sind ja so offizielle Stellen, sage ich mal, die betäuben, das Elfenbein nehmen, damit eben keine Jagdwild irgendwie oder keine Wilderei
betrieben wird. Genau, damit es eben nicht mehr interessant ist für Wilderer, diese Tiere nachts zu schießen, das Horn abzusägen und fertig.
Ist Elfenbein bei Elefanten und bei Nashörnern?
Ja, ich glaube, das Flusspferde, also Wildpferde, auch
stimmt, Elfenbein die haben. Auch, stimmt.
Ach stimmt, die haben auch, stimmt. Stimmt, ja, stimmt.
Okay, gut, ich dachte vielleicht, das ist, nennt man es Melfenbein oder so, weil es von einem anderen Tier ist, keine Ahnung. Da wusste ich Bescheid. Ich dachte, das wäre wirklich, keine Ahnung, unterschiedliche, was ist das eigentlich?
Das ist eine sehr gute Frage, was das genau ist. Das ist was Ähnliches wie, ich würde sagen, es ist halt Elfenbein. So eine Mischung aus Knochen und Zahn.
Das ist viel wert, das ist schon Fakt. Aber es ist viel wert, das ist schon Fakt.
Knochen und Zahn. Was ist denn sowas wert? Also ich möchte jetzt die Leute nicht heiß machen da drauf. Vielleicht weißt du sowas, weil du es dir mal erzählt hast oder weil du auch gefragt hast. Weil ich habe dafür gar keine Vorstellung. Wenn ihr beide sagt, das ist viel wert, denke ich jetzt so an die Hunderttausende. Jetzt denke ich aber gut, das ist... ich habe auch noch nie Nashorn in der Realität gesehen.
Ich kann es auch schlecht irgendwo ran festmachen. Aber ich weiß ziemlich genau, dass die Lizenz zum Beispiel von einem Nashorn... ein Nashorn zu schießen sogar günstiger ist als das, was dann später das Elfenbein wert ist von dem Nashorn. Das ist auch ein bisschen komisch. Ach, ich sag mal zum Beispiel so von so einem Nashorn.
Das ergibt ja auch wenig Sinn.
Das Hörnchen, das ist so zwischen, ich würde schätzen, zwischen 20 und 40.000 Euro wert. Boah,
das ist aber allerhand. Das ist allerhand. Da bin ich jetzt ein bisschen baff. Und habe jetzt fast meine nächste Frage vergessen, die ich dich fragen wollte. Aber ich wollte ganz gerne noch so deine persönliche Meinung mal so ein Stück weit hören, wie du dazu stehst, so zu der Frage, die Tobi eben gefragt hat, wie das so ausschaut. Hast du einen Elefanten oder einen Löwen geschossen? Beziehungsweise du würdest es nur machen, wenn es wirklich ein Tier wäre, was man entnehmen könnte.
Ja, wenn es eben das Richtige ist. Also wenn man sagt, das ist ein alter Bulle, das ist ein uralter Elefant oder es ist eben ein Problemelefant, das ist dann das Richtige, den zu entnehmen. Und man schenkt einfach so vielen Leuten damit ein 100% biologisches, oder so darf man es ja schon fast gar nicht nennen, weil es eben nicht gewachsen ist, sondern weil es Fleisch ist. Aber es ist halt 100% davon wird verwertet da oben im Busch. Es ist nicht in Deutschland, dass da, wenn du quasi zum Metzger gehst, heutzutage schon fast die sehr, sehr viel weggeschmissen wird, weil es eben Abfall ist, sondern wirklich im afrikanischen Busch wird 100% von dem Stück gegessen. Also total abgefahren, wenn man da sich wirklich dazu entscheidet, auch bei der Reduktionsjagd sich einfach als Andenken eine Trophäe mitzunehmen. Also es ist dann nicht die Goldmedaille oder so, sondern es ist halt einfach nur ein Schädel mit den Hörnchen. Dann kochen die da vorher eine Suppe von, bevor man da den abgekochten Schädel kriegt.
Ach, krass. Okay. Jetzt muss ich da doch nochmal was zu fangen. Jetzt stelle ich mir natürlich, vielleicht bin ich auch einfach kriminell veranlagt, ne? Jetzt stelle ich mir die Frage, du reist jetzt nach Afrika und die sagen mir, Mensch, ja, der Elefant, der terrorisiert uns hier schon wochenlang. Der ist jetzt aber da hinten irgendwo, in dem 5000 Hektar von den 60.000, und schießt ihn jetzt mal. Dafür zahlst du mir jetzt 100 Euro. Jetzt mal als Beispiel. Woher weißt du denn, dass der Elefant die wirklich terrorisiert hast? Du verlässt dich ja dann quasi in dem Moment auf die Aussage von dem Range-Besitzer oder von dem Gutsbesitzer, so nenne ich ihn jetzt mal. Oder gibt es da ja, Videobeweise, Dokumentation?
Ich glaube, dass es in den Fällen sogar feste Ranger sind. Also es ist noch eine, das ist nicht okay. Einfach nur der Landbesitzer, der das entscheiden okay. darf, sondern es ist dann wirklich eine Behörde vor Ort. Das sind dann da, weiß nicht, die Naturschützer, die sowas sagen. Und dann gibt es da, glaube ich, einen Riesenhaufen Papierkram, bevor es dann wirklich dazu kommt. Und dann kann man sich schon sehr sicher sein. Und das wäre dann nicht irgendwie, weiß nicht, hier für 100 Euro darfst du einen Elefanten schießen, sondern der Aufwand ist dann
okay, schon okay, ein okay, anderer. Okay, gut. Das mit dem Geld war auch nur so ein bisschen jetzt salopp gesagt. Also, aber es ist ja schön zu wissen, dass das egal wo auf der Welt dann wirklich gewisse ja, Bürokratie nach sich zieht. Das ist gut, das ist schön zu hören.
Wie ist denn die Jägerwelt so vor Ort aufgestellt? Also wenn die sich freuen, dass ihr da kommt, ich sag mal, Pakistan war das so, Afrika vielleicht auch so, gibt es vor Ort nicht genug Jäger, die das machen könnten? Oder freuen die sich, wenn irgendwie Leute aus Europa kommen?
Die Jagd ist einfach eine riesen Einnahmequelle für die da hinten. Mhm. Die leben nicht nur vom Tourismus, sondern eben auch von dem Jagdtourismus. Die schlagen da einfach ganz einfach zwei Fliegen mit einer Klappe, indem sie sagen, wir haben die Tiere, die werden hier groß, ja. Die sind da, die könnten natürlich auch losgehen, die selber totschießen und dann gehen die quasi zur Wildvermarktung und dann kriegen sie noch Geld für die Vermarktung, sondern die sagen halt, da gibt es Leute, die haben da einfach Spaß dran, was Neues zu sehen, was Neues zu erleben, die kommen, bezahlen sogar noch ein kleines Geld dafür, um das zu erleben, um diese Stücke zu schießen, um quasi zu helfen. Und nachträglich gibt es nochmal das Geld für die Vermarktung des Wildes. Und viel Geld davon bleibt dann eben genau da, wo es hingehört. Und zwar in die Dörfer, die da auf der, oder bei den Leuten, die da auf der Farm bleiben. Das heißt, das ist eigentlich, dass man damit die Wirtschaft ankurbelt, dass die Leute da eben mehr haben.
Also theoretisch könnten sie es auch selber schießen, aber sie freuen sich eben über die doppelte Einnahme. So zusammengefasst.
Zum Beispiel gab's lange, lange, lange ganz schlimme Trockenheit in Afrika. Das war hier in Deutschland, glaube ich, in den Medien noch nie so richtig Thema. Aber da sind relativ viele Tiere wirklich verdurstet sogar, dass da wirklich große Farmen losgegangen sind und wirklich Tiere in großer Stückzahl wirklich entnehmen mussten, bevor sie elendig verdursten. Das ist hier in Deutschland in den Medien nie angekommen.
Ja, wie so vieles, ne? wenn man mit offenen Augen durchs Leben geht, ne? Dann muss dann doch auch erst der halbe Amazonas abbrennen, bis man dann weiß, dass die Rodung von gewissen Wäldern dann doch vielleicht nicht so gut ist. Aber so ist das, ne? Die Medien sind in manchen Beziehungen immer etwas langsamer. Jetzt mal umgedreht, ihr reist viel ins Ausland. Reisen auch ausländische Jäger nach Deutschland? Wie oft gibt es hier auch einen Jagdtourismus in Deutschland oder sagt man
zu langweilig?
Zu langweilig. Wieder sind wir wieder bei der Eingangsfrage, ob es dir hier zu langweilig ist, ob es denen auch zu langweilig wäre hier in Deutschland.
Nee, also den gibt es auf jeden Fall. Es gibt den Jagdtourismus, glaube ich, in alle Richtungen. Und es hat ja nichts mit mehr oder weniger langweilig zu tun. Also es ist ja nicht es ist ein anderer Reiz. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Jagd mir hier in Deutschland zu langweilig ist und ich deswegen woanders hinreise, sondern es ist eben, dass ich die Reiselust, die ich habe, also ich habe einfach Lust, fremde Länder, fremde Sitten kennenzulernen, das auch noch verbinden kann mit der Jagd, um eben auch neue Wildarten kennenzulernen. Und das ist relativ spannend eigentlich. Und genauso sehen das andere auch. Es gibt auch relativ viele, die nach Deutschland reisen. Das sind nicht auch eben da auch nicht nur die die nahen Nachbarländer von Deutschland. Das sind viele Dänen zum Beispiel, die nach Deutschland kommen, und viele Niederländer. Aber es gibt auch natürlich andere. Es gibt auch Leute aus Afrika, die nach Deutschland reisen, um hier mal auf einer Rückjagd teilzunehmen oder sowas. Klar.
Cool. Vielleicht abschließend so ein bisschen, was sind deine nächsten Jagdziele im Ausland? Also ich sag mal, wenn es wieder geht, bezüglich Corona, wenn es wieder möglich ist. Du wolltest jetzt nach Spanien reisen, hast du vielleicht schon Ende des Jahres oder im nächsten Jahr schon Reisen geplant, gebucht?
Genau, geplant war Spanien. Das ist jetzt auf jeden Fall aufgeschoben. Und ich denke mal, dass ich dann einfach in Spanien noch ein paar Tage dranhänge und vielleicht noch eine Wildart somit auch dranhänge, um eben noch wieder was mehr einfangen zu können, noch mehr erleben zu können. Geplant war ebenfalls eigentlich Ende des Jahres noch Tschechien wieder. Das machen wir schon sehr lang.
Ja, regelmäßig
wahrscheinlich. Ja, genau. Aber da ist das Problem, dass im Moment heißt es in Tschechien, dass die ungefähr ein Jahr lang die Grenzen dicht halten. Und somit würde das auch wegfallen.
Stimmt.
Also es bleibt spannend, was möglich ist in den nächsten Wochen und Monaten an Jagdreisen und an normalen Reisen, wann das wieder zur Normalität zurückkommt. Aber dann geht es auf jeden Fall wieder los. Und dann sicher auch nochmal wieder nach Afrika, weil das ist auch ein ganz großer Zauber für sich, da oben das Land. Ja, auf jeden Fall. Es wird weiter und weiter gehen.
Sehr gut. Kann ich mir vorstellen. Ist das denn vielleicht jetzt wirklich mal so die abschließende Frage zum Thema Jagen im Ausland?
Ja, eine habe ich auch
noch. Dann meine letzte Frage. Ist das vielleicht so ein heimlicher Traum eines jeden Jägers, irgendwann mal im Ausland zu jagen? Ist das so in der Szene so beliebt, dass man sagt, einmal in meinem Leben, in meinem Jägerleben muss ich im Ausland gejagt haben? Ist das so? Oder?
Also ich würde sagen, dass es nicht unbedingt so ist, dass der Jäger unbedingt ins Ausland möchte. Aber manche Wildarten sind einfach attraktiver zu bejagen in anderen Ländern, in anderen Gegebenheiten. Und man kommt zum Beispiel einfach dadurch, dass es dort größere Populationen und bessere Bestände gibt, dass man dort besser an die Abschüsse rankommt. Zum Beispiel kann man eine Gams viel besser in Österreich oder in Serbien oder sowas jagen. Oder den Rothirsch zum Beispiel gibt es nicht für jeden die Möglichkeit, in Deutschland eins bejagen zu können. Und dann gibt es viele, 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 die nach Polen reisen zum Beispiel. Dort ist es einfach preislich ein bisschen angenehmer für manche. Und das macht es dann natürlich auch aus, dass die reisen.
Eine Frage, beziehungsweise eigentlich habe ich noch so 2-3 Fragen. Das ist das Problem. Ich glaube, wir müssen uns nochmal verabreden auf den Schnack für die Folge 2.0 mit dir quasi. Für mich ist die Frage, China, gerade angebliches Ausbruchsland von Corona, kann man da jagen? Geht da auch was?
Da geht so 100% was. Ich glaube, es gibt wenig Länder, wo man jagdtourismusmäßig nicht hinkommt. Ich wüsste jetzt aber nichts sofort an Wildart, was mich da reizen würde.
Sehr gut.
Aber okay, es geht auf jeden Fall.
War ich mir nämlich nicht ganz sicher. Deine Top 3 der Jagdreviere oder Länder, wo man mal hingereist sein sollte, um unserer Community hier auch ein bisschen Mehrwert zu bieten, neben den vielen interessanten Insights. Wirklich handfeste Empfehlung, wo du sagst, Leute, wenn ihr leidenschaftlich seid und den Schritt ins Ausland wagen wollt, das sind meine 3 Favoriten, da solltet ihr hin.
Also in den Top 3 würde ich auf jeden Fall Afrika sehen. Das ist einfach so. Ja, so ein bisschen Klischee kann man schon fast sagen. Dazu würde ich auf jeden Fall auch, weil es einfach ein Riesenerlebnis auf die 1 bis jetzt für mich, Pakistan setzen. Das ist wirklich, das hat man noch nicht erlebt, was man da erlebt. Und an, ich sag jetzt mal, Ländern, die relativ nah an Deutschland sind, gefällt mir zum Beispiel Tschechien sehr. Dort gibt es eine sehr, sehr große Auswahl an verschiedenen Wildarten, die man dort gut bejagen kann. Da gibt es super, super Reviere, was zum Beispiel das Muffelwild angeht und Riesenbestände, was Sikawild angeht. Und wer es noch nie gegessen hat, Sikawild ist, glaube ich, mit das leckerste Wildfleisch, was es gibt.
Das klingt doch super, das klingt doch super. Jetzt nochmal, um im Gusto von dem Beginn unseres coolen Gespräches zu bleiben, habe ich noch eine Frage an dich. Bist du schon mal im Hochstand oder auf dem Hochstand eingepennt? Und ich meine jetzt nicht irgendwie 3 Sekunden, sondern wirklich mal eingenickert und irgendwann 4-5 Stunden später wieder aufgewacht?
Volle Pulle, natürlich. aber ich glaube, das kriegen
wir. Okay. Sehr gut. Und jetzt wirklich die letzte Frage. Was ist das Verrückteste, was du von deinem Hochstuhl gesehen hast?
Hast du schon mal Leute irgendwie im Wald beim Sex beobachtet oder ähnliches?
Oder?
Ja. Ja, auch sowas. Ja, das ist schon sowas, das...
Ein Klassiker.
Klassiker.
Das bringt einen manchmal schon zum Verzweifeln. Also manchmal muss man wirklich einfach mit dem Kopf schütteln und woanders hingucken. Das ist schon schlimm, ja.
Okay. Das lassen wir so mal stehen. Genau. So kann sich jeder, der zuhört, sich jetzt mal seine Gedanken machen, was Marius da so sieht, wenn er unterwegs ist. Dementsprechend, ja, bedanke ich mich auf jeden Fall für dieses tolle Gespräch. Ich habe schon angekündigt, gerne nochmal. Ich glaube, wir können noch super viel von dir erfahren und ich glaube, du wirst auch noch mehr Erfahrungen sammeln im Ausland, sobald es wieder losgeht. Und ja, vielleicht gehen wir nächstes Mal nochmal ein bisschen expliziter auf das ein oder andere Jagdgebiet ein, weil ich glaube, jedes Land könnte eigentlich eine Folge für sich werden und dementsprechend, ja, vielen, vielen Dank von meiner Seite schon mal.
Danke auch von meiner Seite. Also war super, super spannend. Wir sind ja, Steffen und ich sind ja beide noch, ich sag mal, Laien auf dem Gebiet, haben noch wenig, bis auf Hand on Demand, so die ersten Eindrücke, wenig Erfahrung mit dem Jagen oder ich mal selbst noch keine.
Jugend forscht, genau.
So ist das ja ungefähr. Und deshalb super, super spannende Eindrücke. Aber ich glaube auch, man könnte wahrscheinlich über jedes Land irgendwie auf der Welt eine eigene Folge drehen. Deshalb freue ich mich auf eine neue Folge mit dir und erstmal vielen Dank.
Ja, vielen Dank auch und ja, es gibt viel zu erzählen, wenn man reist. Ich glaube, das kennt jeder. Ja,
glaube ich. Auch ohne Jage schon da.
Wunderbar, Marius. Dann vielen Dank. In diesem Sinne, bleib bitte gesund, damit wir noch weiterhin mit dir so tolle Gespräche führen können und ja, wir sind gespannt auf die nächsten Videos. Hast du noch was in der Hinterhand?
Ja, so ein bisschen was ist in Planung, dadurch, dass ja wirklich jetzt, wie gesagt, schon Spanien weggefallen ist, muss ich mal schauen, dass ich jetzt kurzfristig noch was hinbekomme. Aber nächste Woche ist der 1. Mai und dann geht somit in Deutschland quasi die Rehbockjagd wieder so richtig los und dann werden auf jeden Fall wieder Jagdmomente eingefangen für die ganzen Leute, die unbedingt was sehen wollen auf Hand on Demand.
Klasse, sehr schön. Vielen Dank, Marius.
Danke.
Nochmal bleib gesund und vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne, Dankeschön.
Mehr zum Thema Jagd und die besten Jagdvideos im Netz findest du auf www.handondemand.com.